Herz, Verstand, Herz oder Kopf. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 10 Jahre her hat mal einer ein super schönes Lied gedichtet. Immer wenn es Zeit ist zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Das Herz sagt bleib, der Kopf schreit geh. Herz über Kopf, wer kennt das? Ja, sein Ohrwurm. Joris hat das geschrieben, 2015, Herz über Kopf. So was Schönes zum Mitsummen. Und ich dachte so, das fällt mir doch zuerst ein, wenn ich an Liebe denke. Es geht ja darum, Gott lieben, komme ich ans Herz. Die Emotion, das Gefühl, die Leidenschaft, das ist doch das, was wir wahrscheinlich am meisten damit assoziieren. Und doch, ganz so einfach ist es ja nicht. So unterschiedlich wir Menschen sind in unseren Charakteren, so unterschiedlich sind auch familiäre Situationen. Und wenn man dann so hinguckt, merkt man, mancher steht tatsächlich mit seinem Kopf auch dem Gefühl entgegen oder im Weg. Und es ist durchaus schwierig, ich kenne da auch Paare, wenn die Liebe verkopft ist. Es ist schwierig, das aufzulösen, wenn alles immer nur über den Kopf geht. Und andererseits weiß ich, es gibt auch Paare, Beziehungen, wo du hinschaust und denkst, Mensch, ein bisschen mehr Hirn wäre wünschenswert. Also immer wieder diese Frage, ne, ist es denn mehr das Herz oder ist es denn mehr der Verstand? Was macht denn die Liebe aus? Was bist du für ein Typ? Bist du mehr der Kopftyp? Oder mehr der Herztyp. Und ich fand die Vorbereitung auf diese Predigt, auf das Thema sehr schön, weil es mir nochmal gezeigt hat, bei mir ist beides, mir persönlich ist beides gleich wichtig. Ich kann gar nicht eins gegen das andere ausspielen. Das wäre schade, dann schneide ich etwas ab. Und es geht ja darum, in der Themenreihe Gott zu lieben, also das mal zu übertragen, wie sieht es denn aus in deiner Beziehung zu Jesus? Ist ja genauso eine Beziehung. Gott lieben. Und auf der einen Seite wissen wir in der Theologie, also wenn wir unsere verschiedenen Kirchen, Gemeindeausprägungen anschauen, wird das auch sehr unterschiedlich ausgelebt. Es gibt sehr, sehr nüchterne Glaubensrichtungen. So im kalvinistischen, reformierten, da gibt es keine Bilder, da gibt es auch nicht so viel Musik. Da ist das Wort, das Wort, das Wort im Zentrum. Und dann gibt es Gemeinden heute, die sozusagen sich speisen, sich nähern vom Lobpreis. Da wird gefühlt hunderte Male der gleiche Vers wiederholt und das geht sehr stark ans Gefühl. Also auch da merken wir sehr unterschiedliche Ausprägungen. Und in der Persönlichkeit wissen wir ja, ist es auch so. Wir hatten jetzt in der Predigtreihe unterschiedliche Typen angeschaut. Den einen haben wir gesagt, spricht die Natur mehr an, um zu Gott zu finden. Der andere ist mehr der sinnliche Typ. Der andere braucht klare Formen, Symbole. Und wieder einer, und da gibt es zum Glück ja hier auch etliche, haben wir letzten Sonntag gemerkt, das sind die, die im Zusammenleben, in der Fürsorge, im sozialen Dienst ihre Liebe zu Jesus zum Ausdruck bringen. Ja, und dann, und da sind wir heute, machen wir den Abschluss, gibt es auch so diesen intellektuellen Typ, wo vielleicht so mancher bei uns so innerlich sagen wird, naja, das hat jetzt nichts mit Liebe zu tun. Lasst euch mal darauf ein, dass auch dieser intellektuelle Zugang zum Glauben auch was damit zu tun haben kann, wie Menschen Jesus lieben. Und deswegen nochmal die Frage, der Dirk hat es ja jetzt schon etliche Mal so angeteasert, wer weiß sich heute vielleicht besonders angesprochen als ein Charakter, als ein Persönlichkeitstyp, der Gott besonders durch seinen Verstand nahe kommt? Gott erlebt im Verstand. Und bei dem sich die Hingabe, die Nachfolge Jesu ganz besonders über diese intellektuelle Auseinandersetzung auch ausdrückt. Ich habe euch zuerst mal ein paar Gedanken mitgebracht, welche Akzente setzt denn die Bibel? Also es ist ja schön und gut, wenn ich hier meine Behauptungen und Thesen aufstelle, aber was finden wir denn in der Bibel über die Auseinandersetzung im Glauben mit unserem Verstand? Und da merkt man schon, wenn man die Bücher Mose durchblättert, also die, bei den Juden die Tora, das Wort Gottes aufschlägt, dann findet man unglaublich viel. Zum Beispiel als Mose, der alte Mose, die Stämme Israels segnet und ihnen allen nochmal einzeln etwas zuspricht. Und dann kommt er an den Priesterstamm, an die Leviten und wisst ihr, was Mose den Leviten sagt? Oder über sie, sie lehren Jakob dein Recht und Israel deine Weisung. Also die besondere Begabung, die besondere Berufung der Leviten für Israel ist, dass sie das Volk unterweisen, unterrichten, lehren. Also nicht nur Lobpreis, sondern wirklich auch aufzeigen, wie man Recht begreifen soll, verstehen soll. Und das ist ganz wesentlich im Judentum. Der fromme Jude liebt das Lernen. Auswendig lernen, das ist eins. Das können wir übertragen. Es ist gut, wenn wir manche Bibeltexte oder Stellen oder Verse, Kernverse auswendig können, dass wir sie auch parat haben, wenn wir zum Beispiel uns im Glauben auseinandersetzen. Aber vor allem ging es darum, und das ist mir bis heute wichtig, ein gewisses Rechtsverständnis zu lernen. Also es ging nie im Alten Testament nur darum, irgendwas auswendig zu können, sondern es ging immer darum zu verstehen, warum es so ist. Ein Rechtsverständnis. Damit wir richtig urteilen können, damit wir richtig unterscheiden können. Im Alten Bund ist ja ganz stark dieses Rein, Unrein. Was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun? Das zu begreifen, zu verstehen, was dahinter steckt und daraus dann das richtige Handeln abzuleiten. Wie sollen wir leben? Darum ging es bei Mose. Und denke ich, wow, das hat ganz viel zu tun mit unserem Hirnschmalz, zu begreifen. Ganz viel auch mit Vernunft. Das heißt, in der Beziehung Israels mit Jahwe steht der Verstand, die Einsicht sehr weit oben, nicht nur das Herz. Und dann springe ich mit euch mal ein Stück weiter, ich bleibe aber im Alten Testament und ich möchte euch heute mal eine ganz herausragende Persönlichkeit vorstellen. Ich glaube, die letzten 2 Jahre erinnere ich mich nicht, dass wir ihn mal bewusst hier im Gottesdienst angesprochen hatten. Er heißt Friedensstifter, Schlomo, Salomo. Er war König von Israel, er ist der Sohn des großen Königs David und er ist einer der bedeutendsten und auch für mich schillerndsten Persönlichkeiten im Alten Testament. Salomo. Wir lesen einen wundervollen Satz von ihm oder über ihn, da heißt es, er liebte den Herrn. Und deswegen habe ich ihn euch mitgebracht, denn von Salomo ist das quasi verbrieft, er ist einer, der Gott liebte. Also wirklich einer, wo es sich jetzt mal lohnt. Was lesen wir denn über ihn? Über jemand, der Gott so liebt wie Salomo. Wie tickte er? Und wenn wir die Geschichten lesen, dann merken wir, wir haben es mit einem sehr gefühlsbetonten Menschen zu tun gehabt. Ein Typ, ein König, der tatsächlich auch viel Raum hatte für Erotik, der Dinge geschrieben hat, wo man merkt, Frauen, also auch erotische Liebe, die nehmen ganz ordentlichen Platz ein in seinem Leben. Salomo war einer, der geträumt hat. Das passt ja auch für Verstandesmenschen nicht immer so zusammen. Träume, Visionen. Und Salomo war einer, der ausgesprochen ästhetisch war. Der hatte Verstand, Geschmack für Kunst und für Musik. Was war denn das Größte, was er sozusagen hinterlassen hat? Der Tempel. Also der hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie der Tempel aussehen soll und hat den bauen lassen. Und dazu hat er Künstler geholt, dazu hat er bestes Holz ran schaffen lassen und, und. Also Salomo war ein Ästhet vor dem Herrn. Ja, er hatte Schlagseite, er hatte durch seinen großen Hang zu Frauen auch leider Götzenstätten aufgebaut, weil die Frauen waren aus anderen Völkern und insofern hatten sie andere Götter angebetet, mitgebracht nach Israel. Es wurde auch zum Teil zum Verhängnis. Also er hatte auch eine gewisse Labilität in seiner großen Persönlichkeit. Ja, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Also man könnte sagen, Salomo war ein Genussmensch, ein Ästhet. Und trotzdem, und da möchte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen auf die Reise, war Salomo einer, der für mich ein Schwergewicht darstellt in Bildung und Wissen. Im Buch 1. Könige 3, Vers 9 lesen wir von seinem Traum. Das hatte ich ja schon angedeutet, Salomo war einer, der auch Träume hatte. Und da fragt ihn Gott in seinem Traum, was immer du willst, will ich dir geben. Das ist stark, oder? Wenn Gott dich mal fragt, was immer du willst, will ich dir geben. Und Salomo sagt, ich bin noch ein junger Mann. Ich weiß nicht aus noch ein. Und deshalb gib mir deinem Knecht ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden, denn wie sonst könnte man Recht schaffen? Also die große Bitte, die Salomo hat, ist, Herr, gib mir Weisheit. Ich bin noch jung, ich verstehe so wenig. Ich soll dein Volk regieren. Gib mir Einsicht, gib mir Weisheit. Schärfe meinen Verstand. Und Gott honoriert das in dieser Beziehung zwischen Gott und Salomo und sagt, wow, Salomo, du hast mich nicht gebeten, ganz egoistisch, um ein langes Leben. Hättest du tun können. Das wäre eigentlich auf der Hand. Zu sagen, Herr, lass mich alt werden, dass ich die Welt entdecken kann. Nein, du hast mich nicht gebeten, um ein langes Leben. Du hast mich auch nicht gebeten, um Reichtum. Auch das würde doch auf der Hand liegen. Wenn Gott schon mal fragt, was wünschst du dir? Und du hast dir auch nicht erbeten, den Tod deiner Feinde. Das wäre ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt für einen König, um seine Macht zu erhalten, dass er über seine Feinde triumphiert. Denn nur so kann ich die Macht für mein Königreich erhalten. Auch das hast du nicht erbeten, sagt Gott. Und weil du gebeten hast um Einsicht, um auf mich zu hören, gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. Und das finde ich so grandios, dass Gott diesem Ästheten, diesem Genussmenschen Salomo, der was von Erotik verstanden hat, dem sagt er, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Offensichtlich schließt sich da nichts aus. Und offensichtlich hat Weisheit und Verständnis eine ganz, ganz große Rolle im Leben eines Königs von Israel. Ich habe euch mal den Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte, mal vorne aufgezeigt. Und zwar steht das in 1. Könige 5. Und da lesen wir, welche Auswirkungen dieses Gebet von Salomo hat. Gott schenkte Salomo Weisheit, große Einsicht und ein Herz so weit wie der Strand am Meer. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Gelehrten des Ostens. Sie übertraf sogar die ganze Weisheit Ägyptens. Er war klüger als jeder andere Mensch, klüger als Ethan der Esrachiter und als Heman, Kalkol und Darda, die Söhne Mahols. Sein Name war bekannt unter allen Völkern ringsum. Er dichtete 3000 Sprichwörter und 1005 Lieder. Sie handelten auch von Pflanzen, von der Zeder, die im Libanon steht, bis zum Ysop, der aus der Mauer wächst. Und sie handelten von Tieren, vom Vieh und den Vögeln, von den Kriechtieren und den Fischen, Aus allen Völkern kamen Menschen, die von der Weisheit Salomos gehört hatten. Von überall her kamen sogar Könige, um von seiner Weisheit zu lernen. Das ist das Ergebnis seines Gebets. Gott beschenkt den Salomo mit Weisheit. Und es heißt hier, er hatte große Einsicht, ein weites Herz wie der Strand am Meer. Wenn ich vor dem Meer stehe und habe einen schönen Strand und da kann ich nach links ganz weit gucken und nach rechts ganz weit gucken. Und das ist für mich dieses Bild dahinter. Ein Bild von Neugier, von Weite, ein Bild über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, ein Bild davon, lernen zu wollen, mehr verstehen zu wollen von dieser Welt, begeistert zu sein von der Weite und nicht zu sagen, es steht geschrieben, das haben wir so gelernt, das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben, sondern Gott gab ihm ein Herz so weit wie der Strand am Meer. Und das Wesentliche ist, dass dazu Neugier gehört. Neugier, die Welt zu entdecken, forschen zu wollen, die Welt zu erforschen, sich auseinanderzusetzen mit anderen Gelehrten. Wir lesen hier vorne, seine Weisheit übertraf alle Gelehrten des Ostens. Das heißt, Salomo kannte die. Er hat sich mit denen auseinandergesetzt. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir uns auch interessieren und nicht nur sagen, das reicht, was ich gehört habe, sondern sich auseinanderzusetzen mit dem, was andere lehren und sagen. Und dann finde ich es grandios, dass es heißt, er hat so viele Sprichwörter und Lieder geschrieben über die Zedern und über den Isop, also über große Bäume genauso wie auch über das ganz Unscheinbare. Warum? Weil ihn die Schöpfung Gottes begeistert hat. Und der Dirk hat es vorhin an manchen großen Köpfen dieser Welt auch schon aufgezeigt, wie gut ist es, wenn wir Gott lieben und gleichzeitig neugierig sind auf das, was er geschaffen hat. Also mir war das früher gar nicht so geläufig. Das merkt man erst, wenn man hier hängen bleibt an so einem Text, was für Interesse der Salomo an Biologie hatte. An Tieren wie an der Pflanzenwelt. Und das Letzte, was mir in diesem Abschnitt auch so wichtig geworden ist, ja, er war auch bereit, das weiterzugeben. Der hat sich nicht nur draufgesetzt und hat das eingeschlossen, sondern hat das weitergegeben. Wenn wir mal in Europa zurückschauen, so 1000 Jahre, das war die große Zeit der Klöster. Und dann kann man ja kritisch sagen, naja, die Leute haben dort ihr ganzes Leben lang mit Studium zugebracht und haben sich vor der Welt verschlossen und haben sich am Ende, haben die Bücher alle schön bewahrt und sich draufgesetzt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht so, sondern die Klosterbibliotheken waren die größten Schätze in Europa, die Schatzkammern des Wissens. Und dort fand sich Literatur der griechischen Antike, der Philosophen. Das heißt, die gelehrten Mönche in den Klöstern haben sich ihr ganzes Leben mit diesem Wissen auseinandergesetzt und haben das weiterentwickelt. Das waren große Denker, Thomas von Aquin zum Beispiel. Und das, was in den Klosterbibliotheken geschrieben und bewahrt wurde, wurde zur Schatzkammer des Wissens für die Nachwelt. Und deshalb, auch wenn wir vielleicht selber nicht so die Intellektuellen, die Forscher, die Gelehrten sind, mir geht es heute ganz wesentlich darum, dass wir als vielleicht kleine, einfache, gläubige Menschen einen Respekt haben vor denen, die mit Herz für Jesus Großes entdeckt haben und vielleicht auch heute noch entdecken. Und deshalb habe ich euch diesen Salomo mal mitgebracht aus dem Alten Testament, weil er für mich so ein großes Vorbild ist für jemand, der Gott liebt und ganz besonders auch mit seinem Verstand und mit seiner Weisheit. Und damit ihr nicht sagt, der Stefan kommt uns immer nur mit dem Alten Testament, springe ich euch mit euch jetzt mal ganz kurz auch noch in das Neue hinein, damit wir sehen, das geht da weiter. Und Für mich einer der wesentlichen Sätze im Neuen Testament ist das, wie uns die Apostelgeschichte die Gemeinde in Jerusalem beschreibt, als Jesus nicht mehr da war, als sie sich auf das berufen mussten, was sie von Jesus gelernt haben in den 3 Jahren, wo sie ihm nachgegangen sind. Da heißt es, die Gläubigen in Jerusalem, die blieben beständig zusammen. Und das Erste, was dort heißt, in der Lehre der Apostel. Also die Weitergabe des Wissens, des Wortes Gottes, war für sie das Höchste und das Erste, was diese Gemeinde in Jerusalem ausgemacht hat. Und deswegen ist das so super, wenn wir gemeinsam immer wieder auch lesen. Wir haben Hauskreise, wir haben Seniorentreff, wo gelesen wird. Wir haben einen Kreis von jungen Erwachsenen, die zusammen das Evangelium lesen. Genau aus diesem Grund. Damit wir nicht so irgendwie uns ein Glaubensgebilde zusammenreimen, sondern damit wir bleiben in dem, was die Apostel damals gelehrt haben. Und Paulus, der große Ausleger, der große Streiter für den Glauben, der hatte auch jüngeren Leuten von seinem Wissen weitergegeben und hat sozusagen weitergegeben, dass es wichtig ist, zu lernen, was Jesus gesagt und getan hat und zu begreifen, wie er es gemeint hat. Und Olli, wenn du mal die 3. Folie noch dran machst, dann seht ihr einen Vers oder hier einen Abschnitt aus dem Timotheusbrief. Timotheus war ein Schüler von Paulus und ich finde es so großartig, wie Paulus den Timotheus auch ermutigt hat. Timotheus, du bist jünger als ich, ich gebe dir vieles weiter, halte fest daran. Halte fest an der Heiligen Schrift, halte fest an den Worten Gottes, halte fest an dem, was ich dich gelehrt habe, halte fest an dem, was du gelernt hast und worauf dein Vertrauen steht, worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Du kennst auch von klein auf die Heilige Schrift. Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wirst. Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Und damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Also auch hier im Neuen Testament werden wir darauf hingewiesen, auf das, was schon lange, lange, lange vorher Bestand und Gültigkeit hat. Und das gilt für uns genauso. Halte fest an dem, was du gehört hast und lerne immer weiter. Setz dich auseinander. Es geht hier darum, Irrende zurechtzuweisen. Menschen, die irgendwas zusammenfabulieren vom Glauben, ihnen auch das Glaubensfundament immer wieder aufzuzeigen. Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen, das heißt auch eine vernünftige Ethik zu entwickeln. Das, was wir vorhin schon gehört haben aus dem 5. Buch Mose, das Verständnis von Recht und Unrecht anzuwenden. Wie sollen wir denn leben als Christen? Auch immer wieder eine christliche Ethik weiterzugeben? Oder ist es einfach egal, was am Lebensanfang und am Lebensende passiert? In der Medizintechnik? Ist das egal? Ist uns das egal? Oder ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Und dann sagt Paulus eben zu Timotheus, damit du für deinen Dienst, für deine Aufgaben gut vorbereitet wirst. Das ist es, auf was es ankommt. Naja, Paulus war vor 2000 Jahren, aber heute haben wir Paulus schriftlich, aber nicht mehr persönlich. Aber ich habe euch mal 2 Bilder und noch einen 3. Namen mitgebracht von Persönlichkeiten von heute, wobei leider alle 3 schon verstorben sind. Der eine, kennt ihr den rechts unten? Den freundlichen Herrn. Kennt ihr den? Ihr müsst ihn nicht kennen, aber der hat einen Bestseller geschrieben. Es ist Richard Dawkins. der freundliche Herr ist einer der knallharten Verfechter des neuen Atheismus gewesen. So im Untertitel hier unter seinem bekannten Buch Der Gotteswahn heißt es: Ich bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns, damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht mehr verstehen. Ich dachte so, dass sich den Satz auf der Zunge gehen lässt, da ist viel Wahrheitsgehalt drin. Wenn wir nämlich Glaube so engstirnig leben, dass wir uns nicht wie Salomo interessieren, mit einem weiten Herzen links und rechts, kann Religion so einengend sein, dass wir am Ende uns damit zufrieden geben, die Welt nicht zu verstehen. Aber in Dawkins Denkweise war das ein scharfer Satz, jeden Glauben abzulehnen. Also er gehört zu einer der Verfechter des neuen Atheismus. Da gibt es ganz andere Namen noch. Und ihr dürft nicht vergessen, da wird viel Geld hineingepumpt, um wirklich diese Lehren, diese atheistischen Lehren auch heute unterm Volk gesellschaftsfähig zu machen. Links oben ist eine Grabplatte, interessanterweise aus einer großen Kirche dieser Welt, nämlich der Westminster Abbey. Da liegt ein neues Grab neben dem großen Charles Darwin. Könnt ihr den Namen lesen? Stephen Hawking. Ich habe euch bewusst kein Bild mitgebracht. Die meisten werden es vor Augen haben, er war ja über Jahrzehnte von der ALS-Erkrankung so entstellt, dass ich es immer schwierig finde mit so einem Bild, weil das so eine Hässlichkeit ausdrückt in dieser Krankheit. Da konnte er aber nicht für. Stephen Hawking war eingeschlossen in seinem Denken, in einem Körper, der völlig unfähig war. Er hatte einen Sprachcomputer, durch den er seine wissenschaftlichen Studien auch veröffentlichen konnte. Also einer der unfassbaren Persönlichkeiten der Neuzeit, der früher überhaupt keine Überlebenschance hatte, der vollbeatmet gelebt hat, wie gesagt, mit Sprachcomputer. Stephen Hawking war ein großer Astrophysiker und er hat zum Beispiel bedeutende Arbeiten geschrieben über schwarze Löcher. Ich verstehe das alles nicht, deswegen erzähle ich euch auch lieber keinen Unsinn. Aber eins seiner Resultate seiner Forschung war, dass das Universum nicht endlich ist. Für ihn ist das Universum ohne Anfang und damit zeitlos ewig. Und Stephen Hawking sagte, wenn das Universum zeitlos ewig da war, hat es sich auch nur selbst erschaffen. Da brauchte es keinen Schöpfer, der das Universum ins Leben rief. Und deswegen ist das All ein vorhandenes Phänomen ohne Schöpfergott. Und dann merken wir, dass jemand, der nicht nur super schlau war, sondern an Weisheit und Klugheit in seinem Fachgebiet uns alle weit übertrifft, dass der eben trotzdem an einem Punkt eine Schlussfolgerung gezogen hat oder vielleicht, weil seine Denkvoraussetzung auch schon war, dass es keinen Gott gibt. Dass er nicht wie Blaise Pascal oder die anderen, die Dirk vorhin vorgelesen hat, verstanden hat, dass am Ende ein großer Schöpfergott stehen muss. Das sind mal zwei Repräsentanten von sehr, sehr klugen, intellektuellen Menschen, die Gott nicht gefunden haben. Und dann habe ich euch noch einen mitgebracht, rechts oben. Wer kennt den? C.S. Lewis. C.S. Lewis war als junger Kerl Atheist, überzeugter Atheist. Und er ist einer, der zum Glauben gekommen ist. Er war Literaturwissenschaftler und er gilt als einer der größten christlichen Apologeten der Neuzeit. Also Apologetik ist sozusagen die Disziplin des Streitens, der Auseinandersetzung, Argumente und Gegenargumente. Zu wissen, wie man argumentiert, wenn einer daherkommt und sagt, es gibt gar keinen Gott. Und solche Menschen brauchen wir, die so große Gedanken haben, die so von Klugheit gesegnet sind heute um eben auch diesen neuen Atheismus auf ihre Art widerlegen zu können. Und warum habe ich euch C.S. Lewis mitgebracht? Ihr seht es links unten. Er hat einen Löwen erschaffen, der Löwe Aslan. Eine der größten Allegorien, die wir haben, wer kennt sie nicht, die Chroniken von Narnia. Ein wundervoller Zugang zum Evangelium, zu Wort Gottes, in einer Art geschrieben, dass es Kinderbücher sind, Jugendbücher und gleichzeitig für Erwachsene wertvoll. Und das, damit möchte ich auch dann aufhören, das hat mich so fasziniert, dass intellektuell zu sein nicht immer heißt, man ist so, dass man von Normalsterblichen nicht mehr verstanden wird. Sondern der große intellektuelle C.S. Lewis hat es verstanden, in wundervollen Bildern das Evangelium zu malen, dass es Kinder verstehen können von dem Löwen Aslan, der den auferstandenen Christus auch verkörpert. Zum Schluss die Frage, ja, was heißt das jetzt für uns? Ich bin ja nicht Stephen Hawking und nicht Dawkins und nicht C.S. Lewis. Aber so als Schlussgedanke, für mich ist wichtig geworden, nochmal bei diesem intellektuellen Typen oder die Frage, Gott lieben mit dem Verstand, dass es eben nicht ausreicht, dass wir uns nur auf unser Gefühl berufen. Ich habe mich mal bekehrt, weil ich habe mich als Sünder gefühlt und dann bin ich zu Jesus gekommen und seitdem fühle ich mich so gut und bin immer gut drauf als Christ. Es reicht nicht aus. Wichtig ist, den Wert zu achten, dass kluge Leute vor uns Weisheiten aufgeschrieben und hinterlassen haben, ob hier in diesem Buch der Bücher oder in anderen klugen Schriften. Und wichtig ist, dass wir, dass ich Bereitschaft mir erhalte, ein Lernender zu bleiben, offen bleibe. Zum Beispiel eben für Kirchengeschichte, dass ich mich interessiere für die Menschen, die vor mir gelebt haben und kluge Einsichten hatten und dass ich mich interessiere für Fragen der Ethik, dass wir nicht sagen, nö, wir machen hier Gottesdienst, wir beten an, das reicht uns, sondern dass wir sagen, wir sind doch in eine Welt hineingestellt mit unserer christlichen Verantwortung. Und als letzter Punkt, dass es mir wichtig geworden ist, dass wir als Gemeinde, dass wir als Kirchen, als Christenheit dem Geist dieser Welt etwas entgegenzusetzen haben. Dass Wissen und Verstand zum christlichen Glauben dazugehört. Genauso ohne Abstriche wie die emotionale Seite unseres Glaubens. Amen.